生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit Martin Sabro und seiner Biografie oder seinem Buch jedenfalls über die Biografie von Erich Honecker. Damit schließen wir unsere kleine Reihe der Biografien, die sich so ergeben hat, nach Luther und Mao, nun Honecker.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind und trotz des schönen Wetters vor allen Dingen den Weg hierher gefunden haben. Ich begrüße auch unseren Gast heute in der Mitte und möchte ihn auch ganz kurz vorstellen. Vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf, wer noch nicht öfter hier war. Wir werden so eine Dreiviertelstunde etwa hier oben miteinander reden und anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Wir geben dafür dieses Mikrofon um und das Ganze wird dann im Internet nachzuhören sein auf Podcast. Ich denke so in 14 Tagen, denke ich. Ja, Herr Martin Sabro studierte Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften in Kiel und Marburg. Er promovierte 1993 mit einer Untersuchung zum Mord an Wilhelm Rathenau. 2000 habilitierte er sich mit der Schrift über die DDR-Geschichtswissenschaft von 1949 bis 1969. Er lehrte ab 1994 an verschiedenen Universitäten, zum Beispiel an der FU Berlin, in München oder Braunschweig, war dann Gastprofessor in London und Bologna. 1996 bis 2004 war er Projektleiter am Zentrum für zeithistorische Forschung, ZZF. Und seitdem ist auch, also seit 2004 ist er auch dessen Direktor. Er ist seit 2004 auch Professor für Neueste Geschichte in Potsdam und seit 2009 hat er einen Ruf nach Berlin an die Humboldt-Universität angenommen. Seit 2005, und das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, ist er in der Expertenkommission der Bundesregierung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er hat verschiedene Bücher geschrieben zu Walter Rathenau, also drei, und zur DDR-Geschichte sowie zu Hofgelehrten. Das mal so ein Ausreißer, nehme ich mal an. Ich möchte gerne ganz kurz das Buch so in der Struktur umreißen. Es hat 500 dicht bedruckte Seiten Text, dazu ein über 100 Seiten Anhang. Verschiedene Fotografien sind noch beinhaltet. Und behandelt sozusagen Erich Honecker von seiner anderen Seite, die wir als DDR-Bürger, also ich als DDR-Bürgerin, nicht so kennen. Ich kenne Erich Honecker nur als Tatterkreis, der mit komische Parolen ausgab in einer zitternden Stimme. Dieses Buch soll, wie Herr Sabro selber sagt, eine kritische Revision von Honeckers Autobiografie sein. Dann würde ich meine Frage gleich anschließen, was macht eine solche Revision nötig? Aus welchen Umständen heraus schöpfen Sie die Motivation, sich dem jungen Honecker zu widmen? Und kann das Buch tatsächlich zur Erhellung der DDR-Geschichte beitragen? Das sind gleich drei Fragen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Buch ist ein Ausreißer. Es ist das erste Kapitel einer kurzen Honecker-Biografie, zu der mich der CH Beck Verlag 2011, glaube ich, aufforderte, weil 2012 sich der 100. Geburtstag jährte und auch langweilige Figuren, die nicht mit Martin Luther oder Mao Zedong mithalten können, kriegen im Buchmarkt dann zum 100. doch eine Biografie. Sowas Kleines, so ein Beck-Büchlein eben. Und ich werde da schon erhöht mit. Aber 2012 war gar nichts fertig und ich erinnere mich noch an das Telefongespräch mit meinem Münchner Lektor, als ich dann nach einigen Jahren, das war dann 2016, Anfang 2015, sagte, ja, ich hätte jetzt doch was. Also, ja, aber das Wesentliche, ja, sag ich, ganz konzentriert. Und dem Lektor fiel ein Stein vom Herzen, weil er von mir immer gehört hatte, so Geschichten von vor 45. Und da musste ich ihm sagen, nee, Herr Nolte, also es ist eigentlich das Leben davor. Und da war so etwas wie ein betäubtes Schweigen auf der anderen Seite der Leitung. Und ich war dann auch sehr eifrig in der Begründung, weil ich mich genierte, Auftrag nicht erfüllt. Stattdessen ist das erste Kapitel eben 650 Seiten, hallo Siegfried, 650 Seiten stark geworden. Und ich war dann begründungspflichtig, warum das sein muss. Die Frage, die Sie mir jetzt so liebevoll und liebenswürdig gestellt haben, die hat der Lektor weniger liebenswürdig, etwas, aber auch zitternd, wie Sie sagen würden, gestellt. Und ich habe mir auch, weil ich darauf habe ich gewartet, ich bin ja in der Defensivhaltung, ne? Ich muss ja erklären, warum hier für Bäume gefällt werden und in so Papier verwandelt werden. Also der Ausgangspunkt ist für mich tatsächlich auch der Tatterkreis, das ist das eine Bild, vielleicht das der jüngeren Generation, die etwas ältere DDR-sozialisierte Generation würde mehr das zeitlich unwandelbare statuarische Bild, was ich das Gesicht der Gesichtslosigkeit kommunistischer Herrschaft nenne, sehen, das in jeder Amtsstube, in den Parteiapparat und in jedem Verkehrsbüro hing. Das so alterslos ist, dass auch die Narbe, die Singer-Nähmaschine mal auf dem Kopf hinterlassen hatte von Erich Honecker als Jugendlichem nicht mehr zu erkennen ist. Und dieses Bild blieb im Wesentlichen auch gleich über die Zeit von 71 bis 89. Und diese beiden Bilder, Tatterkreis und statuarische Herrschaft aufzulösen, war eigentlich der Versuch, einen eigenen Standpunkt, einen Grund zu finden, von dem aus ich, also den archimedischen Punkt, von dem ich aus dieser Lebensgeschichte so aufrolle, dass dich das Buch vor Langeweile zusammensinkt und auch meine eigene Beschäftigung damit. Und so wie das mit der Geschichte ist, eine Kette mit verschiedenen Gliedern, man muss immer weiter. Und irgendwann war ich dann 1912 doch und dann stellte ich fest, dass auch schon das Gerede von der proletarischen Geburt so nicht ganz stimmt und dass man dann doch bis ins 13. Jahrhundert eigentlich zurück muss, um anhand der kleinen Eiszeit dann später zu erkennen, warum die Familie Honegger mit GG sich um 1700 tatsächlich spaltet und nur der eine Zweig den Komponisten Arthur Honegger hervorbringt und der andere Zweig dann eben Erich Honegger. Aber beide in der 10. Generation vom selben Hof Goldbach im Zürcher Oberland kommend. Und 1982 war es dann mal sogar so weit, dass die Honeckers halb Europa, naja, ein bisschen übertrieben, beherrschten. Erich Honecker im östlichsten Teil Mitteleuropas vielleicht und Fritz Honecker, der Bundesratspräsident in der Schweiz, der mit ihm direkt verwandt war.
Ja, das fand ich sehr faszinierend, also dass Sie auch namensgeschichtlich da in die Tiefe gehen und sozusagen die Ursprünge in der Schweiz suchen. Aber mich würde vor allen Dingen interessieren, also ein wesentlicher Punkt bei Ihnen ist ja die Heimatverbundenheit von Honecker. Warum spielt das Saarland und der kleine Ort, aus dem er kommt, so eine große Rolle? Warum ist das wichtig zu wissen? Warum muss man beim Urschleim anfangen?
Tja, der Urschleim. Also, das sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum ist es Honecker wichtig? Und weil es möglicherweise etwas über seine Lebensgeschichte an Bedeutung hat, hat es dann auch mich zu interessieren gehabt. Und das war vorher eh nicht der Fall. Das Saarland, das Saargebiet, wie man genauer sagen muss, hat eine sehr eigene Entwicklung. Dort war die KPD in der Weimarer Zeit stärker als die SPD und entwickelte sich ein kommunistisches Milieu, so wie wir das als bürgerliches oder kirchliches Milieu anderswo kennen. Und in dieses Milieu wurde Erich Honecker hineinsozialisiert und das ist dann der erste Hinweis darauf, dass dies kein Mann ist, der durch die Kraft seiner eigenen Überzeugungen wirkte. Es gibt keine EHW, keine Erich Honecker Werke. Bei Walter Ulbricht haben wir es ja noch zu Walter Ulbricht Werken gebracht. Bei Honecker ist so etwas nicht da und das versuche ich dann auch über dieses Saarland zu erklären. Die Bedeutung des Saarlandes ist dann für die Anlage des Buches wichtig. Ich frage mich, wie sehr sich in diesem kleinen, ja nun geschichtlich ganz unbedeutenden Leben davor Erich Honeckers der Kampf der drei großen Ordnungssysteme des 20. Jahrhunderts spiegelt. Also bürgerlicher, liberaler Rechtsstaat in der Mitte, wir sehen uns ja immer gerne in der Mitte, Nationalsozialismus und Faschismus auf der einen Seite, Kommunismus auf der anderen Seite. Und ich versuche zu zeigen, wie sich diese großen Kräfte des Jahrhunderts in ihrer Spannungshaftigkeit in Honeckers Leben abbilden. Und wenn man das dann tut, dann erkennt man, dass der kommunistische Ordnungsentwurf zwar die beherrschende Kraft gewesen ist, aber sie war nicht so einzigartig, wie Honecker es in seiner eigenen Autobiografie darstellt. Und vielleicht muss ich hier einschalten, dass es trotz des umfangreichen Quellen- und Beleganhangs, so muss ich ja sagen, mit den Quellen nicht zum Besten bestellt war. Im Grunde hatte ich als Referenz ja Honeckers eigene Memoiren an erster Stelle und die sind im Wesentlichen wertlos, weil sie ab dem 9. Kapitel von ZK-Abteilungen in 14 Tagen unter Führung des IML, des Instituts für Marxismus-Leninismus vom ZK, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zusammengeschrieben worden sind und nur die ersten Kapitel, die ersten 8 Kapitel haben etwas von Honeckers eigenem selbst erzähltem Leben. Und da gibt es am Ende aber auch nicht mehr als 6 Typoskriptseiten, die auf ein Diktaphon zurückgehen, mit dem Honecker in Wandlitz an 2 Wochenenden gespielt hat. Und das Ergebnis hat er seiner Sekretärin Ellie Kelm zur Transkription gegeben. Und daraus sind dann diese ersten Kapitel der Memoiren am Ende geworden. Und mit denen muss ich mich immer auseinandersetzen, um überhaupt ein eigenes Bild entwerfen zu können. Und insoweit ist diese Lebensgeschichte für mich wichtig, die einen roten Faden, Siegfried, ich musste das jetzt zitieren, das verstehst du, die einen roten Faden aufspannt, das musste ich aufnehmen, um es dekonstruieren zu können. Und tatsächlich beginnt Erich Honecker seine eigene Lebensbeschreibung mit dem Moment der Geburt und stellt bedauernd fest, dass man bei seiner eigenen Geburt noch nicht so richtig bewusst dabei ist und deswegen auch noch nicht alles so ganz genau erzählen kann, wie später, das ist dann so der 6- und 7-Jährige, der schon von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht weiß oder erfährt und dann das Bekenntnis ablegt, das sein eigenes Buch durchzieht, ich war, ich bin, ich werde immer sein, also ein Rosa Luxemburg-Zitat, Kommunist. Und diese Ich-Erzählung, die ich nachher nicht als falsch oder demaskiere, es ist kein Enthüllungsbuch, ist eins dieser großen Integrationsangebote, aber es ist nicht das einzige. Und da spielt das Saarland eine große Rolle als zweites.
Es wird ja eröffnet, also relativ zu Anfang ist die Szene, wo 1987 Honecker das Saarland besucht und seine Emotionen gelegentlich schwer im Zaum halten kann, weil er wirklich ganz heimatverbundene Gefühle dort entwickelt und auch wirklich ein 93-jähriger Mitkommunist ihn dann noch umarmt und so weiter. Und das hat mich ein bisschen fragen lassen, was ist denn das jetzt für ein Buch, das mit so einer Geschichte einsteigt. Also wir haben es ja mit einem Aktivisten zu tun, also nicht mit einem Intellektuellen. Irgendwo steht dann auch drin, dass Honecker feurige Reden gehalten hat und die Leute mitgerissen hat, als er so 30 war, oder nein, als er 23 war. Aber die Reden selber sind nicht überliefert und die Zeit seiner feurigen Redekunst ist ja dann noch bald zu Ende, wie wir dann auch bezeugen können. Aber er war ein Aktivist, also er hat getan, er hat gearbeitet. Es ist zum großen Teil eine Geschichte eben des Kampfes der Kommunisten gegen die Nazis. Wir beobachten den Honecker im Saarland und dann auch im Saargebiet, also in diesem nicht zum Deutschen Reich gehörigen Gebiet. Das passiert erst 1935 und das ist dann auch gleich das Jahr, in dem er verhaftet wird. Und da ist er erst 23. Ja? Also die ganz viel dieser Geschichte erfahren wir über einen sehr, sehr jungen Mann. Ja? Und am Ende der Geschichte 1945 ist er 33, also wie Jesus, ja? Also als er dann starb. Aber man muss sich das ab und zu mal wieder vor Augen halten, dass das eben dass das ein junges Leben ist, was man hier sieht. Und jetzt ist dann die Frage, das geht in diesem Buch alles sehr schön chronologisch vonstatten, so mehr oder weniger durchgängig chronologisch, also manchmal wochenweise chronologisch. Es wird einfach erzählt, was man erzählen kann. Alles, was irgendwie berichtet ist und was irgendwas mit Honecker zu tun hat, glaube ich, steht in diesem Buch. Da könnte es jetzt nichts mehr geben, irgendwo auf der Welt. Ja, deswegen ist es auch so lang geworden, ist auch gelegentlich vielleicht zu lang geworden. Aber die Technik des Buches ist interessant. Also man hat in den offiziellen Biografien, auch bei Honecker selber, so ein starkes Gemälde vor sich, so mit der gereckten Faust irgendwie, sowas gab es ja auch, so einen kämpfenden Aktivisten, der ein durchaus interessantes Leben hat, in einer Zeit, die auch voller Kämpfe steckte. Und jetzt macht dieses Buch, weil diese Geschichte, so wie sie sozusagen in starken Farben geschildert ist, ein bisschen zu viel übertüncht oder nicht ganz genau auf die Zeichnung zurückgeht, die vielleicht dahinter liegt. Jetzt versucht es wie mit einem Röntgenblick sozusagen dahinter eine größere Welt zu erkennen und etwas genaueren Strich und nicht so was Pastoses. Ja. Und das Interessante ist jetzt, und das ist jetzt auch gleich, ich sage das jetzt mal gleich, mein Bedauern ein bisschen. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Röntgenblick an der Lupe bleibt. Das heißt, ich bin die ganze Zeit bei Kleinstereignissen. Ja, es ist nicht unähnlich den Staatspolizei Protokollen. Ja? Also sie sind ihm auch genauso auf der Spur, wie die Gestapo ihm auf der Spur war und wie alle anderen sozusagen ihm auf der Spur waren. Und es gibt an keiner Stelle des Buches einen Blick zurück, den verbieten sie sich regelrecht, auf die Zeit. Ich kriege nicht gesagt, was zum Beispiel die SPD in dieser ganzen Zeit gemacht hat. Ja? Also außer in dieser mikroskopischen Aufnahme, wo dann plötzlich ein unüberzeugter SPDler da vorbeiläuft. Und das Buch bleibt in diesem, sozusagen bleibt verhaftet dieser biografischen Geste und versucht sie in eine biografische, wirkliche Geschichte mit Belegen, sehr, sehr gut gemacht, sehr genau gemacht. Es macht auch Spaß, ab und zu hinten nachzugucken und zu sehen, aus wie vielen Sachen das zusammengesetzt ist. Und trotzdem bleibt es so wie mit der Lupe an dieser Person. Ja? Und das finde ich, also ich erfahre nicht, wovon er eigentlich gelebt hat, wo sein Geld herkam, wie viel Geld er überhaupt hatte. Ja? Ich erfahre ganz wenig über sein persönliches Leben, bis dann ganz am Schluss diese zwei Charlottes auftauchen. Ich kann ja so einem dicken Buch nicht vorwerfen, dass es nicht noch dicker ist. Ja? Ich will nur sagen oder fragen, warum ist das für Sie so wichtig, an vielen Stellen zu sagen, hier, ich will jetzt mal übertreiben, wie hier irrt Honecker in seiner eigenen Erinnerung oder hier haben das andere falsch gesehen, das kann man noch genauer sagen. Also wir versuchen immer so kleine Korrekturen zu machen. Es ist voller kleiner Korrekturen im Sinne eines genauer gezeichneten Bildes, aber es sind immer nur Korrekturen dieses essentiell typischen und persönlich individuell gar nicht so interessanten Honecker.
Ich bin ja auch nur der Autor. Also klar, was soll ich sonst sagen? Es sind jetzt so viele Punkte angesprochen, aber ich will mich auf den wichtigsten konzentrieren. Dieses Buch setzt sich mit kommunistischer Biografik auseinander. Honecker ist nur der Spielball. Es geht um die dahinterstehenden Gesetze, wie Menschen an der Macht in der DDR ihr Leben glaubhaft oder nicht glaubhaft erzählten. Und ich habe eigentlich überhaupt kein anderes Interesse an Erich Honecker als am Ende den 9. November 1989 zu begreifen. Und das, was mich daran bewegt, ist die Grundannahme, dass man nicht auf den Spitzen sowjetischer Bajonette 40 Jahre lang sitzen kann, weil man mit den Bajonetten viel tun kann, aber eben gerade nicht auf ihnen sitzen, wie Talleyrand bereits wusste. Und mich interessiert das, was man mit dem Wort Bindungskraft bezeichnet. Wie ist die kommunistische Weltordnung eigentlich zusammengesetzt? Wo bezieht sie ihren Kitt her? Was ist das Mandat der kommunistischen Avantgarde? Wir hatten gerade in Leipzig das Theater, also die Maßnahme von Brecht im Theater aufgeführt, da habe ich einen Vortrag gehalten über dieses Mandat der Gewissheit. Und hier habe ich die Lebensgeschichte eines Mannes an der Spitze, der ohne Not seine Ich-Erzählung 18 Millionen preisgibt. Der Mann macht eine Wette gegen seine eigene Bevölkerung auf seine Glaubwürdigkeit, auf seine Wahrhaftigkeit. Erstens, warum tut er das? Was zwingt ihn dazu? Kommunistische Herrscher tun das in der Regel nicht. Und zweitens, wieso kann er glauben, dass er diese Wette gewinnt? Wo doch jeder weiß, dass alle Biografien in der DDR zurechtgelogen sind und so weiter und so fort. Vielleicht sind sie es aber gar nicht. Und vielleicht lohnt es, hinter dieses Gehäuse zu schauen, auch hinter diese maskenhafte Starre, und zu sehen, wie hier jemand sein Leben, das nach Søren Kierkegaard ja immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird, wie er das eigentlich zusammenbaut. Und wie er es so zusammenbaut, dass er es selbst noch achten kann. Vielleicht ist die wichtigste Szene für mich jener Sonnabend vor gar nicht so langer Zeit auf dem kleinen und ganz unbedachten Hermann-Ehlers-Platz in Berlin, ein Trödelmarkt der untersten Kategorien, also wirklich ganz furchtbar. Und dort sah ich Honeckers Autobiografie wie eine hochgebogene Brotscheibe irgendwo rumliegen, 3 Euro, ich nehme es mit, schlage es auf. Honecker hat es signiert, nicht so bedeutend, Unterschrift, gibt es viel EH, einverstanden. Aber das Datum, 27.11.1991. Was meinen Sie, Herr Schneider, wie sinnend ich nach Hause gegangen bin, dass jemand sein Buch in der Sinnenwelt der SED-Diktatur um 1980 so hingibt, gestützt von verschiedenen Begutachtungen, Helfern und so weiter, vom Verlag und von Kurt Hage angefangen, alles einzusehen. Aber dass jemand aus der Perspektive von Belitz bzw. später von Moskau immer noch stolz auf dieses Buch von 1980 ist, daran kann ich doch nicht vorbeigehen, wenn ich versuchen will, DDR zu erklären. Und zwar jetzt diesmal nicht von den Beherrschenden, sondern von den Selbstbeherrschten, also den Herrschenden. Und dann ist mir aufgefallen, dass Honecker tatsächlich an keiner Stelle in seinem Buch offen der Ich-Erzählungswahrheit widerspricht. Und diese Mechanismen haben mich interessiert. Das können Sie bei Stefan Hermlin genauso sehen. Drei Wochen vor seinem Tod gibt er dem Spiegel 1996, glaube ich, ein Interview, nachdem ihn Karl Corino überführt hat, dieser ellenlangen Lügen, wo Autor und Ich-Erzähler so tun, als seien sie derselbe und sie sind es gar nicht. Ja. Und da sagt der Corino, sagt der Heim, ganz, der Hermlin, Entschuldigung, ganz verdattert, ich glaube, es gibt ein wahres Lügen. Und dieses wahre Lügen, das hat mich bewegt. Und deswegen diese pointillistischen Versuche.
Ja, okay, aber es ist ja eigentlich keine große Lüge. Also es ist ein kleines Lügen, es ist hier und da mal ungenau. Denn, also, man muss jetzt andererseits sagen, er hat ja fast objektiv eine Märtyrergeschichte hinter sich. Also es ist ein Mann, der schon nicht wenig einstecken musste, der eine harte Gefängniszeit überlebte. Es gibt dann auch so einen Kurzkrimi da drin, wie er aus dem Gefängnis flieht. Ja, das ist durch die Straßen Berlins. Da wird dann diese Lupe zu einer Videokamera und man rennt dann mit in den einen Hauseingang rein und dann ist aber ein Soldat drin und muss man schnell wieder raus in den anderen rein und dann ist aber jemand anders und so weiter. Also das hat mir auch gut gefallen. Das habe ich dann tatsächlich auch im Stück gelesen. Also er hat diese Verfolgungsgeschichte, die ihn ja auch geprägt hat. Also niemand ist 10 Jahre im Gefängnis, ohne dass er da und dann in der Nazizeit im Gefängnis musste als Kalfaktor arbeiten und hatte niedere Tätigkeiten zu tun und so weiter. Und auch danach her diese Zufälle, dass er überlebt hat, ja, also dann rennt er in den Wald, ja, dann trifft er auf die Russen und die Russen glauben ihm aber nicht, dass er ein Kommunist ist. Ich denke, er ist ein weggelaufener Nazi-Soldat, ja. Und also auch das, ohne viel Russisch den Russen klarzumachen, dass man auf ihrer Seite ist oder was man denkt, was ihre Seite sei. Also es gibt viele Stellen, wo sie selber betonen, es sei eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass er das alles überlebt hat und dass da nichts weiter passiert ist. Ne? Auch die Beinahe-Verhaftungen, ja, vor dem Kino Lichtburg in Essen, ja, überhaupt die Rolle der Kinos für die kommunistische Konspiration gibt es auch, also es gibt eine ganze Kinogeschichte hier drin. Leuchtet ja ein, ist schön dunkel und man kann eben auch die Polizei, musste immer draußen warten. Also diese Geschichte ist ja durchaus, deswegen komme ich nochmal zurück auf das, was ich vermutet habe, typisch. Ja, also es ist eine typische Geschichte für einen Aktivisten, der mit einer sozusagen unerschütterlichen Gewissheit macht, was die Partei von ihm will, bis zum Überdruss, ja, also bis zum Risiko. Ja. Es gibt übrigens auch eine interessante Parallelgeschichte mit Herbert Wehner, ja, der dann eine Weile lang sein Vorgesetzter ist oder so, ja, und der dann eben eine andere biografische Kurve nimmt. Überhaupt, es gibt ein paar Figuren, die kommen so rein in diese Erzählung, der Herr Stölzner, das Ehepaar und so weiter. Also das ist, es ist jetzt nicht nur diese eine Biografie, alles, was sozusagen durchs Bild läuft, wird sofort auch mit einer Lupe verfolgt, ja. Aber was dieses Typische, hätte man das nicht noch ein bisschen mehr ausdeuten können? Hätte man mir als jemanden, der das gar nicht kennt, sozusagen die Geschichte der kommunistischen Partei vielleicht mal in wenigstens mal einer Einleitung irgendwie so mit dem zurückgezogenen Objektiv schildern können?
Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, das erste Kapitel, das in die Breite gegangen ist und man kann die Breite kaum kompensieren dadurch, dass man es dann ins Weite zieht. Das ist dann auch ein bisschen schwierig. Natürlich setzt dieses Buch einiges voraus. Es kommt eigentlich sehr narrativ daher, verlangt aber eigentlich, um das, was ich sagen will, zu verstehen, einen gewissen Hintergrund. Es ist ein Fachbuch. Es ist nicht für den Massenmarkt gedacht und wird auch nicht so verkauft. Und deswegen meinte ich nicht, eine ganze Geschichte nach Hermann Weber der KPD anschließen zu müssen. Aber ich pointiere immer wieder, wo ich sie brauche. Für das Saarland stelle ich es dann ja etwas detaillierter dar. Insoweit, die Typisierung liegt für mich eher in den Erzählmustern. Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, in dem ich beschreibe, wie das Ministerium für Staatssicherheit diese Biografie zu kontrollieren begann. Es ist ja tatsächlich so, dass Honecker nicht danach strebte, seine Memoiren der Bevölkerung vorzulegen, obwohl er vielleicht auch eitel genug war, aber er legte Wert darauf, dass in seiner Autobiografie das Wort Ich nicht vorkam, was so nicht ganz stimmt. Und er legte auch Wert darauf, dass es keine Briefmarke gibt, kein Stadion, das nach ihm benannt ist, kein Porträt, das von ihm gemalt wurde und so weiter und so fort. Und trotzdem bringt er diese Autobiografie heraus und das geschieht am Ende auf Druck der Partei, Instanzen und aufgrund des Ministeriums für Staatssicherheit, die nicht wissen, wie denn diese ganzen Einbrüche des Klassengegners abzuwehren sind, die immerfort auf die Widersprüche in Honeckers Leben hinweisen. Und das Ministerium hat zwei Initiativen. Die eine ist, dass man eine und unteilbare wahre Beschreibung nicht des Hohepriesters Salomo, sondern in diesem Fall Honeckers irgendwann bekommt, und die andere ist, dass man versucht, alles einzuhegen, was dieser Ich-Erzählung widerstrebt. Das sind die Quellen. Und tatsächlich gelingt es dem MFS, fast alle Quellen, die über Honecker sprechen, also die Akten des Oberreichsanwalts, des Volksgerichtshofs, an sich zu ziehen. Zwei Ausnahmen gibt es. Die eine liegt im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf. Da kriegt man eben nur die Kopien raus. Und der zweite große Gegner des MFS ist dann das zentrale Parteiarchiv. Da gibt es einen wunderbaren Vermerk, wie ein legendierter Oberleutnant des MFS bei der Genossin Delheim im zentralen Parteiarchiv anläuft, wie man im MFS-Jargon sagt, und dann darauf hinweist, dass man jetzt die Unterlagen haben will. Und dann sagt die vom zentralen Parteiarchiv, wir haben sie schon, Genosse, wir brauchen das nicht. Und deswegen muss das MFS auf andere Weise operieren und legt einen Zettelkasten an, wir hatten es ja eben mit Zettelkästen, in denen alle Personen verzeichnet sind und eine Nummer bekommen, eine Vorgangsnummer bekommen, mit denen Honecker zu tun hatte. Auch ein gewisser F. Nietzsche taucht da auf und ein gewisser Aristoteles kriegt eine Vorgangsnummer. Es wird rausgefunden, ob da irgendwas ist, was Honeckers Vita widerstreiten könnte. Und wenn es sich um lebende Figuren handelt, wie etwa bei Dieter Borkowski, oder Heinz Lippmann, also Honecker-Biografen, da wird geschaut, wie man die mundtot machen kann. Und Dieter Borkowski hat es sich erlaubt, eine Honecker-Biografie zu schreiben, die in manchen Hinsichten sehr wohlwollend ist und Honecker breit zitiert.
Wann
und
war das jetzt?
Das war 1982, glaube ich. Ja. Und da überlegt dann das MFS, ob es nicht einen Plagiatsprozess anstreben soll, um Borkowski im Westen kalt zu machen. Was da nicht geschieht. Aber ein ellenlanger Vorgang.
Sagen Sie noch mal kurz, was der rote Koffer ist, den Mielke hatte. Was
war da drin? Der rote Koffer. Der rote Koffer ist das öffentliche Symbol einer möglichen einer Handlung des Staatssicherheitsministers Mielke, der all diese wichtigen Honecker-Unterlagen in einem Kunstlederkoffer angeblich in seinem Büro unter dem Gummibaum aufbewahrte. Und das wurde dann nach 1989 zu einer ganz großen Geschichte. Eine Kollegin des Instituts, an dem ich tätig bin, hat darüber dann auch groß gegutachtet, dieser rote Koffer, mit dem Mielke ja Honecker hätte erpressen können. Und der Bezug ist der 17. Oktober 1989, als Honecker erleben muss, dass der Genosse Stoff sagt, Erich, gestatte, einen Moment, erster Tagesordnungspunkt deiner Absetzung. Und dann wird mit allen geredet und Mielke schreit dann auch los, er könne ja mal auspacken, und Honecker faucht ihn an, ja, dann pack doch aus, und das bezieht man auf diesen roten Koffer. Völliger Unsinn. Der rote Koffer stand in einem Archivraum in der Normannenstraße und sekretierte all diese Unterlagen, um sie zu sichern vor Fremder in Augenscheinnahme, und die wichtigsten Stücke daraus sind Honecker Ledereinband zum Geburtstag übermacht worden. Das muss man aber dann genau auch tatsächlich darstellen, um das entschlüsseln zu können.
Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung. Also ich finde, dieser pointillistische Blick, wie du es genannt hast, der die Bindungskräfte darstellen soll, sehr spannend. Also ich brauche nicht die Geschichte der KPD oder SED oder SPD, weil das hat man in der Schule, irgendwie, das kann man nachlesen. Aber dieser genaue Blick halt, ne, auch so ein bisschen mentalitätsgeschichtlich fließt mit ein, den fand ich gerade spannend, halt auch die ganz kleinen Verflechtungen. Das war richtig so abenteuermäßig, fand ich. Also was da alles passierte, dieser junge Mensch. Und mich würde vielmehr interessieren, was waren denn tatsächlich die Bindungskräfte? Da spielt der Vater, also immer irgendwelche väterlichen Figuren spielen da offenbar eine ganz große Rolle. Und dann immer die Fürsorge der Partei, die ihn dort und dort und dort und dort hinschickt. Und er macht das dann auch einfach. Also wir schreiben dann auch an einer Stelle, es wäre sowas wie eine fehlende Adoleszenzkonflikthaftigkeit, die er so an den Tag legt. Also was macht den jungen Honecker denn so aus? Also deswegen sind ja immer noch ein paar Stellen relativ dunkel geblieben in seiner Biografie, weil er partout nicht darüber Auskunft geben will oder wollte. Und und immer sehr stoisch war, kaum was, also mutig war, also wird permanent als mutiger Widerstandskämpfer gezeichnet. Gleichzeitig auch hat er so den Drang, vielleicht mal in der Partei irgendwie auch mal nach oben aufzusteigen und sichtbar zu sein, gleichzeitig aber auch mit einer unheimlichen Bescheidenheit und Geduld und was er alles ertragen hat. Also das finde ich schon faszinierend, wie man das machen kann. Gleichzeitig aber auch abstoßend, wie man so wenig Courage haben kann und nicht mal aufmuckt, immer alles tut, was andere sagen. Also das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt.
Ja, weil wir aus einem anderen Weltverständnishaus heraus eine solche Lebensgeschichte beurteilen. Das tue ich genauso. Ich habe für diese Figur auch keine Sympathie, aber viel Empathie, insoweit ich versuche, hineinzugehen in ihre eigene Denkwelt. Und dann stelle ich fest, dass diese Idee der persönlichen Karriere vielleicht eine geringere Rolle spielt, als das in unserem Denken der Fall ist. Dafür aber das Charisma der Partei eine geradezu gigantische Bedeutung hat. Und zu diesem Charisma der Partei zählt auch die Ich-Glaubwürdigkeit der ausgewählten Kader, die an immer neuen Lebensläufen ab dem Mai 1945 ihre Vita darstellen mussten. Und deswegen hört das Buch auch auf mit dem ersten Fragebogen, den Honecker am 12. Mai 1945 ausfüllt, ist das Buch zu Ende, denn dann beginnt das Leben davor zu Ende, ist das Leben davor zu Ende, und seitdem erklärt die Partei dann, wie es mit Honeckers Vita war. Und er fragt auch. Er fragt, wann sein KPD-Eintritt gewesen ist, wann er in der Holzarbeitergewerkschaft ist. Und das kriegt er dann als offizielle Mitteilung von oben gesagt, von der Kaderabteilung, und das verwendet er dann im Weiteren und gibt es auch so weiter. Da ändert sich auch ab und an was, weil da, aber gut. Also insoweit ist das ein wesentliches Moment von Glaubwürdigkeit. Zweiter Punkt, was geschieht mit diesen dunklen Flecken in der Ich-Erzählung? Das hat mich interessiert. Und einer der bekanntesten oder der wichtigsten vielleicht ist, dass dieser Satz ja gar nicht stimmt. Wir waren 6 Geschwister und wir standen alle zur roten Fahne. Nee, es gibt einen jungen Bruder, Robert, nicht? Der ist in der HJ Gefolgschaftsführer. Das ist der 7. höhere Rang von insgesamt 13 Rängen. Also das ist schon etwas. Und nun würde man in unserem Verständnis sagen, ja Moment, das war in der Zeit, als das Saarland bereits sogenannt heim ins Reich gegangen ist, da gab es gar keine anderen Möglichkeiten mehr. Das wäre eine Erklärung, die für uns auch vielleicht reichen würde. Für Honecker reicht sie nicht. Und seine Schwester hat kurz vor ihrem Tod alles, was es über diesen jungen Bruder, Karl Robert, gibt, verbrannt. Ein Auto da fe, diesen Bruder auszulöschen, weil in der Familie erzählt wurde, der war auch noch bei der SS. Was gar nicht stimmt.
Er ist gefallen im Krieg, ne?
Nee, ist nicht gefallen. Er ist in englische Kriegsgefangenschaft gekommen und dann nach Wiebelskirch nach dem Krieg zurückgekommen. So, und nun schreibt Honecker aber über diesen Bruder, anstatt ihn wegzulassen. Was hätte er gekonnt? Seine eigene Familie im Saarland hat das so getan. Nein, Honecker beweist sich selbst gegenüber diese Ehrlichkeit, auch diesen Bruder zu nennen, der ja eigentlich seiner eigenen Lebensstory widerspricht. Und wenn man sich diese Stelle in seiner Autobiografie anguckt, ist sie interessant. Da heißt es dann, die Nazis wollten meinen Bruder holen. Das ist ihnen aber nicht geglückt, denn mein Bruder geriet während des Krieges in englische Kriegsgefangenschaft, zog sich dort eine unheilbare Krankheit zu, die Schistosomiasis, also die Bilharziose, eine ziemlich eklige Erkrankung, und starb nach seiner Rückkehr in Wiebelskirchen. Satz zu Ende. Natürlich völlig absurd. Wieso haben die Nazis den jungen Honecker 35 nicht gekriegt, bloß weil er 1947 stirbt? Aber das wird in einer Weise zusammengezogen, dass für den Autor Honecker er noch 1991 darunter eine Unterschrift leisten konnte. Oder die Geschichte seiner ersten Ehefrau, die ein bisschen seltsam ist, weil es sich um seine eigene, wenn man es etwas scharf formuliert, seine eigene Gefängniswärterin handelt, die wird in 3 Personen aufgespalten, die kriegen keinen Namen. Aber sie tauchen immer wieder auf und sie tragen alle so ein Tag, so ein Tagging. Da steht immer dabei, völlig unmotiviert, sie war im Arbeitersportverein Fichte. Das ist die reale Person gar nicht gewesen. Aber so erlaubt sich Honecker, Personen einzuführen, die eigentlich seine Biografie hätten zerstören müssen und auch seine Karriere. Man darf nicht vergessen, diese erste Ehefrau war eine Gefängnisaufseherin in Berlin, die unter anderem, wie andere Aufseherinnen, die Aufgabe hatte, die zum Tode verurteilten weiblichen Gefangenen des NS-Regimes nach Plötzensee bis zum Schafott zu begleiten. Also sie hatte das Blut von Hilde Koppi und anderen an den Händen. Und der Mann, der sie rettet, der auch Honecker rettet, ein Staatsanwalt, wird später in den Waldheimer Prozessen zu 25 Jahren, nicht, Erich Kolb, verurteilt, während seine Untergebene Honeckers Ehefrau wird. Also im Grunde müsste man doch sagen, darüber darf überhaupt nicht geredet werden. Nein, dieses Tabu gestattet sich Honecker auch als Generalsekretär nicht und schließt trotzdem diese Wette auf die eigene Wahrhaftigkeit ab. Das hat was mit Bindungskraft zu tun und das finde ich bemerkenswert und deswegen habe ich versucht, das so detailliert wie möglich herauszuarbeiten, wie in der Denkwelt, in der Sinnwelt, wie wir gerne sagen, des sozialistischen Systems solche Geschichten ihre autoritative Kraft entfalten können, auch gegenüber dem eigenen Autor.
Das sind die wahren Lügen dann sozusagen, also die auch als Lügen eine Wahrheit haben. Ja, das ist auch nur zitiert, ja. Honecker agiert im Reich, das wird aber immer der junge Honecker, jetzt reden wir von dem 22-Jährigen, ist im Reichsgebiet, das wird immer gefährlicher und dann zieht er sich hauptsächlich in das Saargebiet zurück, das eben und bereitet dann auch den Wahlkampf mit vor, also der dann die Abstimmung wohin das Saargebiet kommen soll, und zur großen Verblüffung sämtlicher Linker stimmen 90% für das Deutsche Reich. Und dann hauen sie alle ab oder müssen gehen, und Honecker geht dann nach Paris. Jetzt will ich einfach mal fragen, ob ich das richtig verstanden habe, weil diese Geschichte finde ich auch sehr interessant, tragisch geradezu. Also von Paris werden dann die allermeisten Kommunisten auf Umwegen kommen nach Moskau, und eigentlich nur Honecker wird nach Deutschland geschickt, also mitten ins Nazireich, und soll dort agieren. Irgendwie ist er immer noch ein sehr junger Mann, und er soll eben die Jugendorganisation, also die HJ von innen auf, und das ist dann eine Gruppe Baum, weil der Herr Baum gehörte dazu, und die werden dann auch nach einem halben Jahr, also im Herbst oder im November 1935, dann alle verhaftet. Was ist denn das für eine, also wie erklären Sie sich diese Arbeit? Also ich glaube, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie auch an dem höheren Sinn des Parteiauftrages zweifeln, dort etwas zu machen.
Ja, das ist, also diese KPD, erstmal muss man sagen, die KPD ist die einzige deutsche Partei, die als Partei, als Institution in den Untergrund gegangen ist, in die Illegalität. Das ist in der Tat eine organisatorische Leistung von ungeheurer Kraft und auch ungeheurem Opfermut. Gleichzeitig muss man sagen, dass im Rahmen der sogenannten KPD-Lebt-Strategie die Idee war, wir sind ganz kurz vor der Machtübernahme, aber ganz kurz. Es ist das letzte Zucken der verfaulten Bourgeoisie, das diese Kreatur aus Braunau an die Macht gebracht hat. Und noch in der Illegalität drucken die Flugblätter unter unglaublichem Aufwand, unter unglaublichen Opfern, auch persönlichen Opfern, Zettel, wo drauf steht, was wir tun werden in den ersten 6 Wochen nach der Machtübernahme. Sowas kümmert sich der Kommunistische Jugendverband Deutschlands. Opfert Menschen dafür, dass mit Unkrautvernichtungsmitteln an irgendeiner Böschung der S-Bahn dann Tod Hitler oder so etwas aufgedruckt wird. Und das zeugt von einem so unglaublich sinnlosen und selbstverderblichen Opfermut, dass es einen manchmal auch beim Lesen und beim Schreiben krampft. Klaus Wiegreffe vom Spiegel hat mir dann sogar die Frage gestellt, ob ich nicht Honecker viel zu rosig zeichne, weil er in Essen sich auch mit Jungs der Naturfreunde-Jugend zusammengetan hat, die als kleine Treppenterrier, wie man das nannte, Flugblätter in die einzelnen Briefkästen gesteckt haben, so in jedem Stock. Und das sind 13-, 14-jährige Kinder. Ja, und dann habe ich geantwortet, natürlich sind in der Zeit 13-, 14-jährige Kinder nicht das, was heute 13-, 14-jährige Kinder sind. Aber hier stellt sich in der Tat ein moralisches Problem. Das muss man natürlich auch offen anerkennen. Aber für mich ging es da auch weniger eigentlich um das normative Werten, als um das historische Herausarbeiten, wie solch eine Form des Widerstands eigentlich möglich war, wie man das durchhalten konnte und wie man dort zurechtkam oder auch nicht zurechtkam. Und da habe ich mich dann wieder auch an Honeckers Memoiren gehalten, um zu versuchen, sie zu dekonstruieren. Das ist ja ein Tun. Ich zerlege diese Autobiografie und führe sie zurück auf die von ihm erinnerten Eindrücke, die man auch ganz anders sortieren und lesen kann. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in die biografische Falle tappe, dass ich eine Ich-Erzählung eines Menschen dekonstruiere, um dann eine bessere Konstruktion an die Stelle zu setzen. Deswegen zögere ich an so vielen Stellen in dem Buch und sage, es könnte so, es könnte vielleicht auch so sein. Also ein Beispiel will ich nennen, weil ja auch Essener unter uns sind, nicht am Limbecker Platz in Essen ist das große Karstadt-Kaufhaus, gibt es heute nicht mehr. Und Honecker begeht eine grandiose Widerstandshandlung. Er schmeißt von da oben Flugblätter, 1000 Flugblätter runter aus dem Klofenster, die segeln runter auf den Limbecker Platz. Und Honecker rast diese 5 Stockwerke runter und entkommt gerade noch mit der Bahn und der Straßenbahn, bevor dieser Platz zerniert wird. Und dann werden die alle zusammengetrieben. Er hat es geschafft. Das ist in seinem Buch also eine heroische Leistung. Ich stelle fest, als ich mich damit näher beschäftige, dass der verhaftete Vorgänger von Honecker, Willy Rattay, dieses System auch jede zweite Woche angewandt hatte, aber viel klüger. Mit einer Konservendose, die ein Loch hatte und einem Brett, das man in das Toilettenfenster tat, sodass dann irgendwie die Konservendose an Gewicht verlor, weil sie Wasser abgab, und irgendwann fallen dann die Flugblätter, weil sie schwerer werden, runter. Rattay musste nicht rasen. Rattay ging runter, trank vielleicht noch einen Kaffee und ging dann spazieren und guckte sich das von unten an. Das heißt, der Widerstand hat in dieser Ablösung der Leitungsfiguren, das ist ja ein grässliches Geschehen, dass Wilhelm Pieck in Moskau dann mit tonloser Stimme vortragen muss, dass in Essen die 4., die 5., die 6. Leitung tätig sind und die die Leitung davor, das sind zerschlagene Menschen, deren Nieren kaputt sind, die dann im Gefängnis landen oder im Konzentrationslager und zum Teil auch umkommen. Im Verlaufe dieser ständigen Ablösung, wo die Leitungen wechseln und das Fußvolk verschwindet, das gibt es nachher gar nicht mehr, da geht auch das Wissen zurück. Das Wissen über Widerstandspraxen. Und im Grunde ist das ein vollkommen isoliertes, verzweifeltes Tun von Menschen, die immer noch glauben, dass sie nächsten Dienstag die Macht übernehmen und an eine Partei glauben, die es gar nicht mehr gibt. Und das beschreibe ich da.
Also das hat durchaus tragische Züge. Und vielleicht erzählen Sie noch mal diese Geschichte von der Flucht aus dem Gefängnis, die ins Gefängnis zurückführt irgendwie. Das ist auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Also ich hatte ja den ersten Teil schon geschildert, wie er durch die Straßen läuft und dann durch die Wälder. Und dann muss er aber, was macht er da nochmal?
Ja, so bringt man ein Autor zum Reden. Ich wollte noch gerade sagen, dass die Ambition dieses Buches wir ja schon gestreift haben. Ich habe versucht, diese Ordnungssysteme darzustellen. Wir haben auch vielleicht hier am Tisch ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch eine Entdeckungsreise ist. Es ist für einen Historiker natürlich toll, wenn du die Briefmarken und die Stücke sortierst und sie ergeben plötzlich ganz andere Muster, ohne dass die vorherige Musterung ganz absurd ist. Die kann man miterklären. Und dann ist es auch eine Aufklärungsgeschichte, und darauf kommen wir jetzt. Honeckers Memoiren wurden bei ihrer Auflage im Spiegel vorab gedruckt in vier Ausgaben. Und man hat sich 20 Jahre lang darüber unterhalten, wie das denn sein kann, dass der Mann einerseits dabei entdeckt wird, dass er am Tag der Kapitulation in einer Berliner Mietskaserne Dachpappe an die Fenster nagelt und auf der anderen Seite in Brandenburg-Görden zum 30. Jahrestag der Befreiung erzählt, wie sie befreit wurden. Ja, wie denn jetzt? Und ich habe einen Gewehrsmann, der hat eins dieser Kapitel geschrieben. Das ist ein stellvertretender Chefredakteur des Neuen Deutschland, Harald Wessel, der mir erzählt hat, wie er das war, als er als Ghostwriter dann bei Honecker auftrat. Zuerst war er dann immer mit dem Herrn Schumann zusammen, aber einmal hat er es geschafft, alleine zu Honecker vorzudringen, weil er nicht mehr weiterschreiben konnte. Und er wurde im Großen Haus vorgelassen und steht da vor dem Generalsekretär und sagt: Genosse Generalsekretär, ich habe ein Problem. Was haben Sie, Wessel, für ein Problem? Ja, ich soll doch jetzt die Geschichte Ihrer Flucht schreiben. Und da gibt es drei Versionen. Es gibt einmal die Vera Küchenmeister erzählt und die auch als Film gekommen ist. Es gibt zweitens die in ihrer Lebensbeschreibung steht, das ist nämlich die Befreiung in Brandenburg-Görden. Und es gibt drittens die Geschichte, die der Klassenfeind erzählt und die in der IWK, in der internationalen Korrespondenz, abgedruckt worden ist. Welche Geschichte ist wahr? Und da, so sagte mir Wessel mit seiner rauchigen Stimme, habe er das Auge des Generalsekretärs zittern gesehen. Und da sagte dann Honecker: Kommen Sie rein, Wessel, und zu seiner Sekretärin Elli eine halbe Stunde lang keine Telefonate. Und dann hat, so erzählte mir Wessel, er alles erzählt, wie das mit dieser Flucht tatsächlich zusammenhing, was aber nicht in seiner Autobiografie stand. Und das Ganze ist dann auf einem Aktendeckel festgehalten worden, weil Harald Wessel nichts zu schreiben mit hatte und von Ali Kane noch schnell so einen Aktendeckel bekam. Und dieser Aktendeckel, den wollte ich sehen. Der war allerdings nun in den Katakomben des Archivs von Harald Wessel. Und der hatte Makuladegeneration, also es war schwierig. Irgendwann hatte ich diesen Deckel aber und fand all die Namen von den Personen, aus denen ich meine Geschichte vorher rekonstruiert hatte. Und die ist nun einfach so, dass Honecker Teil einer Arbeitskolonne war. Er hatte ja mal Dachdecker gelernt, wenn auch nicht zu Ende. Und er hatte dann im Fliegerbombengeschädigten Berlin Dächer zu decken und war deswegen in einem Frauengefängnis stationiert worden. War nicht mehr im Zuchthaus Brandenburg, sondern in Berlin-Lichtenberg. Und er war auch, wie ich in einer Szene beschreibe, dann tatsächlich mal auch in der neuen Reichskanzlei tätig. Er deckte oben das Dach, während sein späterer Vorvorgänger dann unten im Bunker schon war.
Das Kammergericht hat er auch gedeckt.
Das Kammergericht auch. Ja, wo er verurteilt wurde auch. Und auch das Amtsgericht Schöneberg, das spielt nachher auch eine Rolle. Und immer wieder ist er dann zurück in sein Gefängnis gebracht worden und hat sich dort mit einer Wärterin angefreundet in einer Situation, die man dramatischer nicht schildern kann. Der stärkste Bombenangriff überhaupt auf Berlin. Und die Besatzung des Gefängnisses flieht, Hals über Kopf. Ein SS-Kommando hängt weinend und zitternd da irgendwo rum. Und der Einzige, der die Nerven hat, ist Honecker, weil er bereits ein Jahr lang dazu verurteilt war, die Brandbomben, die Phosphorbomben, die Blockbusters und was es so gab, von den Dächern zu werfen, die ja mit Aufschlagzündern zum Teil waren, zum Teil mit Zeitzündern. Und er hat die Nerven bewahrt, als dieses Gefängnis in Schutt und Asche fällt und die Gliedmaßen herumliegen, und hat dort sich bei dem Generalstaatsanwalt, jenem Erich Kolb, ein Verdienst erworben. Das sagte Honecker: Sie haben bei mir eins gut, Sie kommen bald frei. Und dann geschieht etwas sehr Seltsames, er flieht. Er flieht praktisch 3 Wochen vor seiner Freilassung. Warum? Schwer zu erklären. Eines meiner Argumente ist, dass Honecker von seinem Charakter, über den ich wenig rede, weil ich kein Psychologe bin, so angelegt war, dass er immer einen hatte, dem er folgte. Das war der Vater, das war Thälmann, das war Herbert Wehner, das war Stalin, das war später Ulbricht und das war im Gefängnis jener Erich Hanke, der ihn zur Flucht vertoppte. Diese Flucht ist so dramatisch, das kann ich jetzt nicht schildern, aber irgendwie kommt man dann tatsächlich über die Frankfurter Allee noch hinaus, wo alles vor Sicherheitsdienst steht und am Ende hat Honecker keine Chance, irgendwo zu bleiben, weil es keine Adresse gibt, wo er unterkommen kann. Und wo immer er anklopft, gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder er wird vollen Herzens aufgenommen oder aber sofort abgewiesen. Denn jeden, den er antrifft, verurteilt er ja mit zum Tode in einer Situation, wo die Aktion Heldenklau in Berlin jeden zu fassen versuchte, der noch nicht an der Front war. Und Deserteure wurden sofort bekanntlich aufgehängt oder standrechtlich erschossen. Und am Ende bleibt ihm nur noch der Weg zu jenem Staatsanwalt, von dem er meint, dass der ihm Rettung geben kann. Und so kann ich erklären, warum Erich Honecker ausgerechnet in das Amtsgericht Schöneberg in der Grunewaldstraße an der Martin-Luther-Straße flieht. Ich habe Monate gebraucht. Stellen Sie sich vor, der Mann rennt in seinem Alter von 23 in ein Amtsgericht rein, in ein bewachtes Amtsgericht zur Öffnungszeit des Publikums. Und natürlich kommt er auf den Pförtner und er kennt ihn auch noch, weil er vorher das Ding gedeckt hat. Und er sagt, was machst du denn hier? Und Honecker reißt sich los und rast diesen Aufgang hoch. Gott sei Dank ist ja alles noch da, sodass man das gut nachvollziehen kann, diese 3 Aufgänge und die Conciergerie. Und das muss man dann ja auch alles so tun. Und irgendwann kommt er dann durch und wieder raus. Und ich stehe nun 70 Jahre danach vor der Aufgabe, das zu erklären. Und der Hintergrund war in der Tat, er wollte ganz naiv zu diesem Staatsanwalt vordringen, um sich bei dem Schutz zu erbitten und entlassen zu werden. Das misslingt und dann gibt es doch eine Adresse, die er hat. Sein Mitflüchtling hat sich längst zu seinen eigenen Verwandten abgeseilt und gesagt, Erich, da kannst du leider nicht mitkommen. Und deswegen zieht Erich Honecker durch Berlin, was schwer genug ist angesichts dieser vielen Kontrollen, und klopft bei seiner eigenen Wärterin an. Und die nimmt ihn auf und stellt anschließend den Kontakt zu diesem Kolb her. Kolb sagt, ich decke Honecker. Honecker wird in sein Arbeitskommando zurückgeführt und in den letzten Tagen vor dem Untergang Berlins nach Brandenburg rausgebracht in sein altes Zuchthaus. Deswegen stimmt beides, die Flucht und gleichzeitig die Befreiung in Brandenburg-Görden.
Wir werden erstmal jetzt hier unser Gespräch schließen. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, jetzt Ihre eigenen Fragen loszuwerden, die sich sicherlich jetzt noch ergeben. Dann werde ich erst noch mal eine Frage stellen. Und zwar, für Sie gibt es 3 sogenannte Integrations- oder Identifikationsangebote, die für Honecker offenbar eine Rolle spielen. Einmal ist das die Kommunistische Partei natürlich, dann die saarländische Herkunft. Und das Dritte, das kommt am Schluss, im letzten Kapitel, glaube ich, vor, sagen Sie, die Verlockungen des Nationalsozialismus. Und kommen dann Argumenten, und zwar der Taktik des trojanischen Pferdes der KPD, die Brudergeschichte oder das Bitten des Vaters um Freilassung des Sohnes oder eben die Charlotte Schanuel, von der wir eben gerade schon gesprochen haben, die Justiz Beamten, genau. Ja, und dann nehmen das als Indizien dafür, dass er da geliebäugelt hat, so habe ich jedenfalls verstanden, mit nationalsozialistischen Leuten kollaborierte. Also das habe ich aus dem Buch vorher so nicht entnommen. Gar nicht.
Also der Begriff der Verlockung muss jetzt auch sehr relativiert werden. Es ist die repressive Verlockung, die an jemanden herantritt, der sein Leben eigentlich hinter sich hat. Und das mit 23 beziehungsweise 32 Jahren. Es ist ja nicht ein Gefängnis, es ist das Zuchthaus. Es ist ein Zuchthaus, in dem man zum Beispiel nicht redet, in dem man zum Beispiel auch keinen Umgang mit anderen hat, in dem man zum Beispiel die ganze Zeit des NS-Reiches auf einer 3x4 Meter großen Zelle verbringt. Und es liegt nicht der 8. Mai 1945 als Schatten darüber. Es liegt eher die drohende, die schwer wegdringbare Erkenntnis dahinter, dass man es falsch angefangen hat und dass die andere Seite eben gesiegt hat und dass sich daran nichts mehr ändern wird. So kann man auch, und ich diskutiere das eher mit Fragezeichen, so kann man auch diese Gnadengesuche lesen, die von einer Sklavensprache, wie wir sagen würden, erfüllt sind, dass hier jemand um Gnade bittet, weil er sich für Volk und Vaterland, für den Führer Volk und Vaterland bewähren will. Das schreibt der Vater so, das schreibt er zweimal, und da würde man eigentlich eher sagen, naja, das ist relativ durchsichtig. Das ist doch nicht die, genau. Aber nun kommt der Zuchthausdirektor ins Spiel. Der Mann, der Honecker besser kennt als jeder andere und der ein unglaublich brutaler Nazi ist, der noch am Tag vor seiner Flucht 20 Menschen hinrichten lässt in Brandenburg-Görden, um später übrigens in der Justizvollzugsanstalt Celle seine Karriere fortzusetzen. Und der Mann bescheinigt gegen die Gestapo, die zurückhaltend ist, er legt seine Hand dafür ins Feuer, dass dieser Honecker ein Volksgenosse geworden ist. Und er hat ihn jetzt seit 8 Jahren im Blick. Das kann man nicht von der Hand wischen. Trotzdem, es bleibt auch für mich offen. Dann hat mich kurz vor Drucklegung, habe ich mich noch mit einer Quelle beschäftigt, die wiederum den Lektor fast wahnsinnig gemacht hat, weil ich sie weiter vorne einbauen wollte. Es kam mir am Schluss, um das Ganze hinzubekommen. 1942 sagt Honecker in einem Prozess vor dem Volksgerichtshof gegen seinen früheren und auch späteren Genossen Hans Jennes aus. Und er tut das in einer Offenherzigkeit, die bei der Lektüre einem den Atem nimmt. Warum tut er das? Auch hier würde ich wieder etwas relativieren. Hans Jennes hat als Angeklagter eine ähnliche Prozessstrategie verfolgt, um dem Todesurteil zu entgehen. Man kann schon sagen, das gehört ein bisschen zusammen. Insoweit deute ich eher an, dass wir eine solche Biografie im Lauf der Zeit und im Kampf dieser Ordnungssysteme nicht so einstrengig lesen dürfen, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und überlege, ob es nicht tatsächlich auch der Nationalsozialismus vermocht hat, zeitweilig in diese Vita einzugreifen. Auf der anderen Seite behauptet Honecker, und aus meiner Sicht unwidersprochen, auch von mir unwidersprochen, dass er auch noch beim deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag zu Stalin hielt. Und man fragt sich, und jetzt kommen wir zu einer anderen Funktion des Buches, was für ein biografisches Gepäck wird da eigentlich geschultert, in dieser Art noch im Moment des deutschen Vorgehens und der deutsch-sowjetischen Ordnung der Welt so an Stalin zu glauben. Ein Stalin, der sich nicht einen Tag lang bemüht, Thälmann etwa frei zu bekommen, stattdessen aber mit Buber Neumann andere Kommunisten wieder heim ins NS-Reich schickt. Und da ist mein Argument, dass dieser starre dogmatische Glaube die einzige Münze war, die noch Wert besaß. In dem Moment, wo man sein Leben so in die Schanze geschlagen hat. Stellen Sie sich vor, 1937 ist das Urteil, der Mann wird in Handschellen in Brandenburg aus der Straßenbahn gestoßen und muss den Rest des Weges zum Zuchthaus zu Fuß gehen. Und an der Seite an der Straße stehen die Leute, die er befreien wollte, steht die Arbeiterklasse und die spuckt ihn an. Ne? So, wie geht man damit um? Da muss man ein sehr starkes Avantgarde-Bewusstsein entwickeln, um dann noch an die Mission zu glauben, gegen eine Arbeiterklasse, die einen im Grunde auslacht. Und dann ist der Bezug zu Stalin und zum Stalinismus vielleicht das Einzige, was überhaupt noch psychisch, mental am Leben hält. Und das nutze ich wiederum, um ganz am Ende des Buches in einem Kapitel doch noch so etwas wie einen Ausblick auf die Zeit danach zu werfen und 3, 4 Momente anzudeuten, die ich als das biografische Gepäck bezeichnen würde. Und da ist eines dieser Gepäckstücke diese unglaubliche Spannung zwischen einem Pragmatismus, der die Freundschaft mit Strauß und Bertolt Beitz genauso erlaubte, wie in der eigenen Partei sich zu engagieren. Honecker ist mit größter Mühe davon abgehalten worden, als Ehrengast zu Strauß' Beerdigung zu erscheinen. Das hat Mühe gekostet. Bertolt Beitz hat noch in der letzten Äußerung, die er jetzt mir gegenüber daran natürlich festgehalten, dass das eine Freundschaft mit Honecker gewesen ist. Derselbe Mann war aber auch mit Stalin bis zu seinem Tode befreundet. Es gibt von Honecker wenig Autographen, außer Einverstanden EH. Aber der zweite Band der SED-Geschichte, der nicht mehr gedruckt wurde, und in der kommunistischen Sichtweise geht es weit zurück. Der erste Band fängt 1848 an und der zweite Band hat die Zeit von 1917 bis 1945, der SED-Geschichte. Und da steht eben viel drin über die sowjetischen Genossen und die sowjetischen Führer, die dieses und jenes getan haben. Und Honecker streicht das jede dritte Seite aus. Stalin kommt da rein. Nicht? Seine letzte Reise 1989, bevor er dann in Rumänien diesen Gallenkolik bekommt, führt nach der Sowjetunion, wo der 60. Jahrestag des Anstechens von Magnitogorsk gefeiert wird. Auch hier ein stalinisches Projekt. Diese Mischung von Stalinismus und Pragmatismus ist eins der Gepäckstücke, die ich aus der Zeit davor nehme.
Ja, kurz eine Frage zum, also die greift den Anfang der Diskussion nochmal auf. Könnte man vielleicht eine These irgendwie in den Raum stellen, dass das Biografische konstitutionell für die DDR, aber auch für die Nach- Wendezeit war, in erheblichem Maße mehr als zum Beispiel in der Bundesrepublik, einfach weil nur die Biografie überhaupt die Referenz bot, eine Erzählung abzuliefern, um sein Leben, um das, was man getan hat, tatsächlich zu rechtfertigen. Anders als zum Beispiel die nationalsozialistischen Täter.
Zwei Fünftel des Politbüros haben nach 1989/90 ihre Lebensgeschichte abgeliefert. Egon Krenz sogar gleich mehrfach. Die zusammengebissenen Lippen der Nach-NS-Zeit sind gleichzeitig die offenen Münder der Zeit nach 1989. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil die beiden Menschheitsprojekte nicht vergleichbar sind in einer moralischen Hinsicht. Man kann kommunistische Viten erzählen in aller Tiefe, was man für nationalsozialistische eben nicht kann in der Regel. Zweitens zählt diese Rechenschaftslegung, diese Selbstbefragung zu dem Teil dessen, was sich im kommunistischen Avantgardeverständnis als die eigene Glaubwürdigkeit darstellt. Als der Gefängnisarzt Honecker untersucht in der Anamnese, wird auch gefragt nicht nur nach Puls und dergleichen, sondern auch, was man geistig vorhat, ob man zum Beispiel an seiner Autobiografie weiterschreibt. Und Honecker ruft sofort dazwischen, ja natürlich, er sei schon dabei, er macht weiter. Es ist ja auch noch einiges erschienen. Derselbe Arzt fragt am selben Tag im selben Untersuchungsgefängnis Willi Stoff. Und der wendet sich brüsk ab und sagt nein. Was damit auch zu tun hat, dass es dort einen gefallenen Engel, Willi Stoff, gab, der zwischendurch mal eine Hitler-Eloge 1936, glaube ich, geschrieben hat und deswegen auch als Verteidigungsminister 1964 zurückgezogen wurde, als das im Spiegel herauskam. Insoweit sind Biografien wichtige Referenzpunkte. Sie formulieren das antifaschistische Selbstverständnis, sie formulieren eine Projektbeglaubigung, von der auch noch Christa Wolff spricht, wenn sie sagt, dass man dem Volk schon Lehrer... Ne? Genau.
Das war mir das ja aufgefallen. Das ist ja nicht die einzige Biografie. Es gibt halt Christa Wolff, die selber schreibt. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Filme von Anne-Kathrin Händel, die ja irgendwie sehr klar irgendwie Vaterlandsverräter oder über Andersen irgendwie macht und wo die biografische Erzählung immer irgendwie so eine Sprengkraft in sich hält, weil so viel da drin steckt, einfach in der Referenz, was sie mal gewesen sind. Und was sie jetzt sind. Also, ja.
Und das gilt auch für die Autobiografik der Zeit vor 89. Wir haben dieses autobiografische Archiv im IML, der Veteranenerzählung. Das sind im Grunde Oral History Projekte nach ganz eigenen Stils, die entsprechend einem Reinigungsbad, wie Beatrice Vierneisel dargestellt hat, einem Reinigungsbad unterzogen werden. Und die Geschichten sind sehr gleichförmig, aber es kommt immer auf sie an. Also bis Franz Dahlem das Recht hatte, seine Autobiografie zu publizieren, verging sehr viel Zeit. Und nachher konnte er nicht alles veröffentlichen, wie er wollte, weil das Projekt DDR, das Projekt Kommunismus, immer an der Legitimität der Autobiografien in starkem Maße hing. Und sie haben deswegen ihre Ähnlichkeiten. Und eine dieser Ähnlichkeiten ist der fehlende Adoleszenzkonflikt. Wir kennen aus der Wilhelm-Meister-Welt die Reifungsgeschichte des bürgerlichen Subjekts, das sich durch verschiedene Stürme hindurchwindet, um dann eine eigene individuelle Persönlichkeit auszubilden. Hier kennen wir eher eine Form der Staffelübergabe, die von einer Generation zur anderen geht. Und die Auseinandersetzung mit den Eltern findet nur da statt, wo ein Klassenwechsel, ein Ideologiewechsel erfolgt. Also Karl Eduard von Schnitzler beschreibt in größter Breite, wie er sich mit seinem Vater, der gar nicht sein Vater gewesen sein soll, auseinandersetzt, nachdem er da in Dahlem am Barlokal gestanden hat und ein KPD-Plakat in der Hand hatte. Kommunistische Autobiografien haben immer einen pädagogischen Führer. Das kann der Schuhmacher sein, der den Jungen sieht, der dann jeden Tag zur Volksschule läuft. Das kann in Honeckers Fall der Vater sein, der zum ersten Mal von Lenin und Luxemburg erzählt und niemals überredet, sondern immer überzeugt. Das kommunistische Projekt ist ja in starkem Maße auf diskursive Überzeugtheit angelegt. Das Selbstkritikverfahren etwa oder diese Art, dass noch in Parteiakten, wo es um Disziplinierung geht, steht Auseinandersetzung mit oder Diskussion mit. Diskussion muss man in einem anderen Sinne begreifen. Aber das kommunistische Projekt verlangte die persönliche Zustimmung. Kein IM-Vorgang ohne eigene Unterschrift, wo drin steht mit ideologischer Überzeugung oder ähnlichen Motiven. Und das ist für diese kommunistische Autobiografik vor und nach 89 ungeheuer wichtig. Auch in der Berichterstattung über die eigenen Fehler und in der geglaubten, vielleicht sehr illusionären Vorbehaltlosigkeit, mit denen man sich Fragen stellt. Harald Neubert interviewt Hermann Axt noch bis zwei Wochen vor dessen Tod. Erich Honecker und Margot Honecker lassen es sich gefallen, ein halbes Jahr lang von Reinhold Andert und Wolfgang Herzberg verfolgt zu werden, die sie auf diesen Spaziergängen begleiten und immer wird geredet. Das ist Teil dieser Denkwelt, die zu entschlüsseln über die einzelne Person hinaus aus meiner Sicht sinnvoll ist, um zu verstehen, wie dieses Jahrhundert der Extreme funktioniert hat, in dem Feld, das ich untersuche.
Hat sich Honecker mal um eine humanistische Bildung bemüht oder war der immer beschränkt?
Ja, jetzt haben wir einen Bildungsbegriff, der auch seine Schranken vielleicht trägt. Nein, also er hat 8 Jahre Volksschule absolviert, war auch kein besonders guter Schüler, auch kein besonders schlechter. Seine Geschwister haben zum Teil die französische Domanialschule besucht, die das Saargebiet ist eben etwas Spezielles, nicht? Da, wo Unterricht zum Teil auch auf Französisch gegeben wurde. Und Honecker hatte Zeit gehabt, in der Gefängnisbibliothek zu lesen. Es gibt ein autodidaktisches Moment. Allerdings in seinen Fragebögen hat er zumindest 1931, nein auch 1945 dann geschrieben, er hat vor allem Zeitungen gelesen und weniger Bücher. Es gibt von ihm ja auch kaum, es gibt keine theoretischen Aussagen. Es gibt solche Sätze, wie man sie auch von anderen kennt, er habe seinen Goethe oder was wie immer man so im Kleinbürgerdeutsch redet, seinen Goethe schon auch gelesen. Also es gibt dann Versatzstücke, aber nicht der humanistischen Bildung, sondern dieses Arbeiterdenkens, Wissen sei Macht. Das kommt als Etikett vor. Aber ich glaube, zu einer solchen Unterhaltung, da fühlt er sich sehr unwohl. Auch später ist da eine Figur, die Sauerkraut, Eisbein, Bier und Skat liebt. Also das andere eher weniger. Aber darüber zu urteilen hatte ich nicht.
Also ich finde das alles sehr überzeugend. Ich wollte mal nachfragen, es machte ja schon 1945 einen Unterschied, welche biografische Prägung man hat oder welche Geschichte man zu erzählen hatte. Was ist da Honeckers, spezifische Eigenschaft, die ihn dann in den anschließenden Jahren sich behaupten lässt. Er war nicht in Moskau, er hat gewissermaßen die KZ-Erfahrung im engeren Sinn nicht. Er hat also eigentlich gewissermaßen eine schlechtere Startgeschichte als andere. Welche Charaktereigenschaften helfen ihm dann in den kommenden Jahren, sich zu behaupten und diese zentrale Position zu erringen? Damit verbunden die Frage, was haben wir noch zu erwarten von dir? Wie viele Bände schreibst du noch?
Wenn wir jetzt in der Pressekonferenz wären, würde ich sagen, nächste Frage. Aber wunderbar, Sie stellen sie schon.
Ich würde gerne kurz daran anknüpfen, weil das unmittelbar auch damit im Zusammenhang steht. Weil Sie sagten eingangs, dass Sie quasi mit diesem Buch versuchen würden oder den Versuch unternehmen würden, quasi eine Erkenntnis davon zu erlangen, was und warum 1989 passiert ist. Und das hängt natürlich in nicht unerheblichem Maße auch mit Erich Honecker zusammen. Und deshalb knüpfe meine Frage tatsächlich auch an die meines Vorredners an, inwieweit Sie sozusagen aus den ersten Lebensjahren Honeckers, Sie brechen ja 45 ab, inwieweit diese Präfiguration schon sozusagen den Hinweis geben auf Späteres. Also vor allem interessiere ich mich da für die politische Laufbahn, warum er so ein dann überzeugter Stalinist bleibt und so ein autoritärer Knochen wird, der völlig unfähig ist, sozusagen einen Sozialismus demokratisch zu denken oder auch für Reformen offen wird. Also inwieweit lässt sich das biografisch herleiten? Inwieweit sind da vielleicht auch Interdependenzen zwischen seiner eigenen Biografie und dann dem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, beziehungsweise der Partei sichtbar zu machen?
Danke. Jetzt schreiten wir über die Buchgrenzen hinaus und deswegen ist meine Antwort etwas verhalten. Die schlechte Startgeschichte sehe ich genauso und ich denke auch, Dirk, dass der Genosse Zufall nicht zu unterschätzen ist. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir nicht einer Lebensgeschichte teleologisch eine kausale Gradlinigkeit zuschreiben, die sie vielleicht auch nicht hatte. Er war mit schlechten Startchancen ausgerüstet. Erstens, weil er zur sogenannten Lagerfraktion gehörte. Er war kein Westimmigrant, aber seine Moskau-Bezüge waren knapp. Aber immerhin, ein Jahr war er schon auf der Lenin-Schule gewesen und hat später, so hat ihn, was Egon Krenz mir das dargestellt, das hat er auch gegenüber Reinhold Andert gesagt, dass die sowjetischen Genossen unter Tjulpanow das schon auch berücksichtigt hätten, denn sie hatten natürlich die Entscheidung über die entsprechenden Karrierewege, die Honecker ging. Sie mussten sie ja approbieren. Wichtig scheint mir, und er hatte noch eine weitere schlechte Startchance, er hat ein Antifa-Büro aufgemacht, gleich nach seiner Rückkehr im Mai 1945 und musste dann erleben, dass Ulbricht genau diese Ansätze einer selbstständigen Organisation des Nachkriegskommunismus sofort eliminierte in aller Härte. Wolfgang Leonhard hat das in großer Drastik beschrieben und Honecker hatte auch so ein Büro, das dann sofort natürlich auch stillgelegt wurde. Loyalität. Unglaubliche, unbedingte Loyalität, selbst am 17. Juni 1953, er ist eigentlich der Einzige, der zu Ulbricht hält, auch sagt allerdings zu Heinz Lippmann, glaube ich, er wisse nicht so richtig, wie er sich verhalten soll. Aber diese Loyalität, die Bereitschaft, sofort eine Aufgabe zu übernehmen, in eine Badewanne zu ziehen in der Prinzenallee 80, weil es da kein Bett gibt, und dann eben die Jugend aus der Badewanne herauszuführen oder aufzubauen, das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es kaum Kader gab, die schon Erfahrung im kommunistischen Jugendverband hatten und trotzdem nicht in die Linienkämpfe verstrickt waren, um die unterschiedlichen Taktiken, Einheitsfront von unten, Einheitsfront von oben, verstrickt zu sein. Da hatte sich Honecker freigehalten. Und drittens hatte er aus dem Saargebiet heraus dieses Eher der Überparteilichkeit, diese Fähigkeit, mit der katholischen Jugend zu reden, sogar mit Hitlerjugendlichen zusammenzuarbeiten. Die Taktik des trojanischen Pferdes haben wir schon erörtert. Und das war in der Phase, in der es um einen überparteilichen Zusammenschluss noch gehen sollte, auch ganz glaubhaft gehen sollte, wohl etwas, was gut ankam. Viertens kommt hinzu, dass der eigentlich gedachte Mann für die Jugendarbeit Hans Mahle war, der dann aber zum Rundfunk abgezogen wurde. Und es war in diesen Wochen einfach ein Platz frei. Und deswegen konnte Honecker in diese Funktion rutschen, die zunächst nicht sehr prägnant war, dann auch noch gefördert wurde dadurch, dass er in seiner zweiten Ehe, die dann aber die erste hieß, in seiner zweiten Ehe eine führende sozialdemokratische und dann in die SED kommende Genossin Edith Baumann heiratete und damit so etwas wie die abgehackten Hände des SED-Emblems En Famille verkörperte. Später ging allerdings diese Liaison in der forcierten Stalinisierung auch zugrunde. Insoweit war auch hier etwas stromlinienförmig. Und dann finde ich in der Tat, dass der Zufall und Bewährung, also organisatorische Bewährung, eine gewisse sehr präzise Arbeitsorganisation, Bereitschaft, auch sich auch alles unterzuordnen, das spielt eine Rolle. Aber es gibt noch eine schlechte Staatssituation, die offenbar aber keine Rolle spielte. Honecker lebte privat in einer Parallelwelt. Er heiratet seine Gefängniswärterin ja nicht in den Kriegswirren oder danach, er heiratet sie im Dezember 1946. Da ist er längst FDJ-Gründungsvorsitzender und heiratet eine so dramatisch belastete Person, deren Belastung nicht deutlich wurde. Sie tat auch weiter Gefängnisdienst, aber in dem Moment, wo das in den Waldheimer Prozessen zur Sprache gekommen wäre, hätte seine Laufbahn zu Ende sein müssen. Sie stirbt ein halbes Jahr später, da endet dann diese Geschichte. Aber ich habe mir die Trauzeugen angeschaut. Das sind alles alte Nazi-Wachtmeisterinnen. Das ist eben so. Er ist in diesem Milieu, hat er gelebt und gleichzeitig dann im Aufbau der SED mitgewirkt. Dass das überhaupt möglich war, fand ich auch interessant. Das kann ich einfach nur so zur Kenntnis geben. Die zweite Frage ist grandios. Eigentlich genau das, worum es mir in dem Buch vor allem geht. Ich nenne das biografische Gepäck. Die Frage, welche Präfigurationen für sein späteres Handeln erklärend wirken können. Aber die Frage kann man klarer stellen als die Antwort geben. Sonst komme ich wieder in diese Einstrengigkeit hinein, die dann vielleicht auch noch ins Psychologisieren führen würde. Da möchte ich mich eher zurückhalten. Aber ich will trotzdem drei Punkte machen. Das erste, was Honecker mitnahm, neben dieser Pragmatik, dieser Mischung zwischen Stalinismus und Pragmatik, ist ein tiefes Misstrauen. Das behält er bis zum Schluss. Dieses Misstrauen gegenüber einem Volk, das ihn schon mal und seine Gruppe im Stich gelassen hat und dass man nicht einfach so laufen lassen kann. Deswegen werden ihn Wahlergebnisse niemals anfechten. Und noch in seinen letzten Äußerungen gegenüber Reinhold Andert wird ihm vorgehalten, der Satz heiße doch, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, was er dann davon halte. Und dann spult sich Honecker auf, wir sind das Volk, ja schön und gut, ich liebe das Volk, wer sollte das Volk wohl mehr lieben als ich? Aber um welches Volk handelt es sich? Handelt es sich um ein Volk, das aufgeklärt ist, das mit den Wahrheiten bekannt gemacht ist, oder handelt es sich um ein verführtes Volk, das noch nicht aufgeklärt ist? So muss man doch die Sache sehen. Diese Form des Misstrauens schützte Honecker vor jeder Irritation durch den aufbegehrenden Volkswillen. Und wenn man etwas zynisch das kommunistische Projekt als ein endliches begreift, das am Ende gar keine Chance mehr hatte, dann war Honecker wie andere realsozialistische Machthaber mit diesem Gepäck genau der Richtige, um das eigentlich tote Experiment so weit wie möglich noch weiterzuschleppen. Das wäre ein Argument, das ich machen würde, und das verbindet sich mit dem zweiten, das nenne ich den eingefrorenen Erfahrungsschatz. Ein Mann, der zwischen seinem 23. und seinem 33. Lebensjahr weggesperrt war, hat bestimmte geistige, mentale Entwicklungsmöglichkeiten nicht. Es geht um das tägliche Überleben. Es geht wirklich um das tägliche Überleben. Seine Parallelfigur ist in dieser Zeit Herbert Wehner, der in Schweden eine ähnliche Situation durchläuft, der härtere Stalinist ist, überhaupt der härteste, den ich in der ganzen kommunistischen Bewegung aus den Quellen heraus je näher mir erschlossen habe. Und der kommt aber in der Internierung und später, nachdem er freigelassen ist, mit anderen in Berührung. Er hat die Möglichkeit aufzuschreiben, zu lesen, zu reflektieren und verändert dabei seine Position. Für Honecker bleibt die einzige innere Überlebenschance das Festhalten an dem Projekt, mit dem man gestartet ist. Und er hält an diesem Erfahrungsschatz eigentlich bis zu seinem Ende fest. Hermann Axen hat das mal in so einem etwas schlüpfrigen Satz geprägt. Erich glaubte daran, dass die Menschen eine warme Wohnung brauchen, genug zu essen, eine Kinokarte und am Wochenende ein Kondom. So, das ist es, und dann wäre man zurechtgekommen. Und Axen beschwert sich dann gegenüber Harald Neubert darüber, dass Honecker darüber nicht hinausgekommen sei. Das stimmt. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass Honecker nicht von Reformillusionen wie etwa Egon Krenz, der dann noch mal gerade 43 Tage durchgehalten hat, erfüllt war, sondern glaubte, dass das Wohnungsprogramm der Partei genau das Richtige ist und man das einfach durchhalten muss. Und Leute wie Gerhard Schürer, die anfangen hier rumzumäkeln und zu sagen, wir müssen den Lebensstandard ein bisschen senken, um dieses und jenes zu machen, das ist alles Unsinn. Der Kurs ist gerade und er wird weitergefahren. Und das ging immerhin noch bis zum 18. Oktober 1989. Insoweit sehe ich hier ein biografisches Gepäck. Am Schluss möchte ich aber auch sagen, dass man die Figur nicht unterschätzen soll. Ich beschäftige mich gerade mit dem SED-Streitpapier, der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit. Und da zeigt sich, dass Honecker sein Politbüro ziemlich grandios überspielt und in einer Weise auf Verbindung zur Sozialdemokratie setzt, die man ihm nicht abgenommen hätte, wenn man ihn hätte agieren sehen. Es gibt einen Satz von ihm, an Titus Grab sagt er, so wollen wir nicht enden. Früher zurücktreten, andere Ablösungsmechanismen. Macht er aber nicht. Und auf die Frage, warum er denn nicht zurückgetreten sei, hatte er dann 1990 gesagt, ja, er hätte noch ein paar Dinge tun wollen, die könnte ihm keiner außer ihm tun. Und eines war eben dieser aus meiner Sicht verrückte Plan, mit Oskar Lafontaine an der Spitze tatsächlich eine Kooperationsbeziehung einzugehen, die weit über das hinausreichte, was wir uns als Verhältnis zwischen DDR und Bundesrepublik vorstellen könnten. Und da greift übrigens wieder die Heimatliebe. Dass es ausgerechnet Oskar Lafontaine war, der die Wahl natürlich 1990 gewonnen hätte, deswegen wurde der SED-Parteitag, der 12. ja auch vorgezogen, auf Mai 1990 von 1991, damit dann an der Spitze zwei Saarländer ihr Ding drehen. Das eine ist die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft und das andere den Abtrag der Mauer gegen Devisen. Das war der Plan, man kann das Konföderation nennen.
Dann beenden wir hier den offiziellen Teil des Thomasus-Clubs. Jeder ist eingeladen, hier zu bleiben. Es gibt noch Wein und Bier an der Bar und wir können uns noch ein bisschen unterhalten, wenn wir nicht ins Freie fliehen. Dann danken wir zuallererst sehr herzlich Martin Sabro für die anregende Diskussion.
Ja.